Ja, wir sind heute beim dritten Kapitel des Lukas-Evangeliums. In diesem dritten Kapitel lesen wir etwas über Johannes, dem Täufer. Wie er gepredigt hat, wie die Leute zu ihm gekommen sind, wie sie umgekehrt sind, wie sie Buße taten, sich taufen ließen, das ist der Inhalt dieses dritten Kapitels. Ich denke, was hier steht, ist uns bekannt, im Großen und Ganzen jedenfalls. Wir haben dieses Kapitel bei früherer Gelegenheit gelesen. Auch ich habe das früher mal gelesen. Aber als ich das jetzt wieder gelesen habe, um diese kurze Ansprache vorzubereiten, ist mir etwas aufgefallen, über das ich gestolpert bin. Nämlich ein Kontrast zwischen dem, was wir über die Person von Johannes dem Täufer lesen und dem, was er sagt, nachdem Soldaten und Zöllner und andere zu ihm gekommen sind mit der Frage, was sollen wir denn tun? Also, ich bin gestolpert über einen Kontrast zwischen der Person und dem, was er sagt. Das möchte ich in einem ersten Punkt ein bisschen erläutern. Zunächst mal die Person. Was war das für eine Person, Johannes der Täufer? Ich würde sagen, es war ein Feuerkopf, ein Eifer, ein leidenschaftlicher Bußprediger, ein Mensch, der keine Worte scheute, der schonungslos mit den Menschen umging, zu den Menschen sprach, die zu ihm gekommen sind. Ihr Schlangenbrut, ihr Otterngezücht, das hat er den Leuten entgegengeschleudert, die zu ihm hinausgingen in die Wüste. Das waren nicht nur die Pharisäer, die auch, natürlich, aber es waren viele Leute aus dem ganzen Volk, aus verschiedenen Bereichen des ganzen Volkes Juda. Ihr Schlangenbrut, ihr Otterngezücht. Nun gut, die Leute haben gesagt, wir haben Abraham zum Vater. Wir sind also stolz darauf, zum auserwählten Volk zu gehören. Wir sind verwurzelt in dem Segenstrom, der von Abraham ausging. Aber Johannes schleudert ihnen entgegen, die Axt ist schon an die Wurzel gelegt. Wer hat euch denn gesagt, dass ihr dem Gericht entfliehen könnt? Gut, das sind einige Worte, die wir in diesem Kapitel lesen. Worte von Johannes dem Täufer. Und aus diesen Worten schließe ich, dieser Mann war ein leidenschaftlicher Eifer. Er war ein richtiger Feuerkopf. Die Menschen, die ihn gehört haben, waren aufgewühlt. Und dazu gehörten nun auch Soldaten und Steuereinnehmer oder wie es im Neuen Testament immer heißt, die Zöllner. Und diese Leute kommen zu ihm und fragen, was sollen wir tun? Und darauf gibt Johannes eine Antwort. Und diese Antwort steht in einem Kontrast zu dem, was diese Person, Johannes der Täufer, ist, so wie er uns begegnet. Darüber bin ich also gestolpert. Was sagt nämlich Johannes der Täufer? Oder besser gesagt, was sagt er nicht? Da kommen also die Soldaten zu ihm. Johannes sagt ihnen nicht, desertiert aus dem Dienst, in dem er steht, dem Dienst gegenüber dem König Herodes, diesem verbrecherischen Despoten, der sein eigenes Interesse nur im Kopf hat, aber nicht das Gemeinwohl des Volkes. Dem könnt ihr doch nicht dienen. Dem müsst ihr den Dienst aufkündigen, ihr müsst desertieren. Nein, das sagt Johannes nicht. Sondern, was sagt er? Tut keine Gewalt. Übt keine Gewalt aus. Vielleicht versteht ihr, warum ich hier gestolpert bin. Johannes der Täufer sagt den Soldaten, übt keine Gewalt. Ein Soldat wird dafür ausgebildet und bezahlt, dass er Gewalt ausübt. Und Johannes sagt diesen Soldaten zu ihm, die zu ihm kommen, übt keine Gewalt. Und erpresst niemand. Begnügt euch mit eurem Sold. Begnügt euch mit dem Sold, der bezahlt wird aus der Kriegskasse dieses verbrecherischen Despoten. Das sind die Worte des Johannes des Täufers zu den Soldaten. Und das sind sehr nachsichtige Worte, so habe ich den Eindruck. Sehr rücksichtsvoll spricht er mit ihnen, sehr schonend. Nicht so, wie ich es erwartet hatte von diesem Feuerkopf. Also ein Kontrast. Und dann sind da die Zöllner oder die Steuereinnahmer. sie arbeiten für die Römer. Und ein gläubiger Jude hat jeden Umgang mit den Römern vermieden. Und erst recht natürlich vermieden, für sie zu arbeiten, wo immer das möglich. Und was sagt Johannes der Täufer den Zöllnern? Und was sagt er nicht? Er sagt nicht, kündigt den Dienst für die Römer auf. Das ist nicht eure Aufgabe. Das könnt ihr nicht vereinbaren mit eurem Gehorsam gegenüber Gott. Nein, das sagt er ihnen nicht. Er sagt vielmehr, fordert nicht mehr, als bestimmt ist. Eine merkwürdige Aufforderung. Was bestimmt ist. Also ich stelle mir vor, die Zöllner oder Steuereinnehmer, die hatten keine Steuerliste vorliegen, in der genau stand, was sie zu fordern hatten, für welche Ware und für welche Tätigkeit. Nein, das war nicht so eindeutig geregelt, das war nicht bestimmt, das war sehr unklar. Und diesen Menschen sagt nun Johannes, fordert nicht mehr, als bestimmt ist. Auch darüber bin ich gestolpert. Ja gut, und dann eine dritte Aussage. Und wer zwei Kleider hat, der gibt, soll dem ein Kleid geben, der keines hat. Man kann sich vorstellen, die Leute gingen hinaus in die Wüste und sie blieben wahrscheinlich über Nacht dann auch dort. Sie konnten nicht am gleichen Tag zurückgehen. Und in der Wüste war es nachts kalt. Schlaue Leute, die da rausgingen in die Wüste, hatten wahrscheinlich zwei Mäntel mitgenommen. Gut, und ihnen sagt Johannes, gebt dem, der keinen Mantel hat, einen ab. Und genauso mit der Speise. Es waren Leute, die haben genügend Proviant mitgenommen, als sie hinausgingen in die Wüste. Andere hatten nichts dabei. Und er fordert diejenigen, die Proviant hatten, auf, gebt denen ab, die nichts haben. Das leuchtet durchaus ein. Das sind Aufforderungen, über die wir nicht stolpern, sondern die durchaus mit unseren Erwartungen übereinstimmen. Während die anderen Aufforderungen an die Soldaten, an die Zöllner etwas merkwürdig klingen, jedenfalls bin ich darüber gestolpert. Wenn man auf solche Stolpersteine stößt, wenn man die Bibel liest, dann sollte man genauer lesen. Dann sollte man genauer hinhören, was gemeint ist. Man sollte solche Stolpersteine nicht übergehen. Das würde jedem von uns raten, denn ich nehme an, jedem von uns geht es so, dass er hin und wieder über Aussagen in der Heiligen Schrift stolpert und denkt, das kann doch nicht so gemeint sein. Gut, dann sollten wir genauer lesen. Man sollte lesen, was vor solchen Aussagen steht, was danach steht. Man sollte vielleicht ein anderes Kapitel lesen, vielleicht auch ein ganz anderes Buch in der Bibel. Man sollte sich bemühen, herauszufinden, was gemeint ist. Und natürlich dann auch die Frage immer wieder stellen, was will uns eine solche Stelle heute sagen? Ich habe also etwas genauer versucht zu lesen, was in diesem dritten Kapitel steht. Und dann ist mir aufgefallen, dass diese Aufforderung, die Johannes spricht, an Menschen gerichtet ist, die sich haben taufen lassen, die Buße getan haben, die dem Bußruf des Johannes gefolgt sind. Sie haben sich ihrer Heuchelei geschämt. Sie waren entschlossen, anders zu handeln und anders zu leben. Und diesen Entschluss haben sie besiegelt, dadurch, dass sie sich haben taufen lassen. Und diesen Menschen, die Buße getan haben, denen gilt die Aufforderung. Die Aufforderung, die Johannes in diesen Worten zusammenfasst, bringt Früchte der Buße, bringt Früchte, die der Buße würdig sind. Also, es geht hier nicht darum, dass Menschen aufgefordert werden, umzukehren, um sich die Güte, die Gnade, die Barmherzigkeit Gottes zu verdienen, sondern es ist eine Aufforderung gerichtet an Menschen, die sich haben beschenken lassen durch die Vergebung Gottes, die Buße getan haben, die die Vergebung in Anspruch genommen haben für ihren Unglauben, und ihnen, sagt Johannes, bringt Früchte der Buße. Oder wir können es anders formulieren, lasst die Früchte wachsen, die Gott in euch hervorbringen will. Und das Gott, das in euch hervorbringen will, das habt ihr gewollt, dadurch, dass ihr euch habt taufen lassen. Es geht also um Früchte. Es geht geht nicht um Produkte, nicht um Leistungen, die wir durch unseren Willen hervorbringen können oder wollen, sondern es geht um Früchte, die wachsen. Und das ist natürlich ein Bild, das im Alten und Neuen Testament sehr oft vorkommt. Früchte, die wachsen. Und das schönste Bild, das war wahrscheinlich das im Neuen Testament, vom Weinstock und die Reben, und Jesus fordert auf, bleibt in mir, damit ihr Frucht bringt. Jesus fordert nicht auf, macht dieses, macht jenes. Diese Aufforderung gibt es durchaus, aber in diesem Zusammenhang gibt es nur eine Forderung, bleibt bei mir, bleibt an mir, bleibt in der stetigen Verbindung mit mir, dann wachsen in euch Früchte. Dann bewirkt der Geist Gottes in euch, dass Früchte wachsen, Früchte der Buße, Früchte der Umkehr, Früchte des Lebens in der Gemeinschaft und im Hören auf Gott. Also, die Aufforderungen von Johannes sind keineswegs Appelle an den Willen der Soldaten, an den Willen der Zöllner und so weiter. Ich verstehe es eher so, dass Johannes sagt, besinnt euch auf das, was Gott will, nachdem ihr euch habt taufen lassen, nachdem ihr umgekehrt seid, nachdem ihr eure Lebensrichtung geändert habt. Jetzt will Gott in euch Früchte wachsen lassen. Besinnt euch darauf. Nun, zu diesen Früchten gehört auch, dass unser Wille immer mehr eingestimmt wird auf das, was Gott in uns will. Unser Wille wird eingestimmt auf Gottes Willen. Auch das ist Wachstum. Wachstum, das Gott durch seinen Geist in uns bewirkt. Er will in uns bewirken, dass wir erkennen, ganz intuitiv erkennen, was Gott durch uns und in uns getan haben will, und zwar in ganz normalen Situationen unseres alltäglichen Lebens. Und das ist nun ein zweiter Punkt, auf den ich hier eingehe, in diesem dritten Kapitel. Johannes der Täufer fordert die Soldaten, die Zöllner und alle, die zu ihm kamen, auf, etwas zu tun, was in ihrer ganz alltäglichen Lebenssituation möglich war. Er fordert sie eben nicht auf zu einer radikalen Änderung ihres Berufs beispielsweise. Die Soldaten sollen ihren Beruf nicht aufgeben, die Zöllner sollen ihre Tätigkeit nicht aufgeben und so weiter. Nein, in ihrer ganz normalen alltäglichen Tätigkeit sollen Früchte der Buße wachsen. Was heißt das? Der Soldat soll keine Gewalt anwenden. Ich gestehe, dass ich immer noch stolpere über diese Aussage, aber wir können es ja vielleicht auf unsere Situation übertragen. Soldaten sollen rechtmäßig ihre Gewalt ausüben. Sie sollen, bezogen auf unsere Verhältnisse, im Rahmen der Fassung, der Verfassung unseres Landes, im Rahmen der Gesetze handeln. Also Gewalt ausüben, das gehört zu dem Beruf des Soldaten, aber im Rahmen dessen, was rechtmäßig ist. Nicht unrechtmäßig. Und ich darf das ein bisschen erweitern. Wir könnten uns auch vorstellen, dass Johannes die Polizisten vor sich hat. Was würde er den Polizisten sagen? Übt eure Gewalt, zu der ihr beauftragt seid, rechtmäßig aus. Ihr seid beauftragt, zum Schutz aller auch Gewalt auszuüben, wenn es sein muss, gegen Einzelne. Ihr übt Gewalt aus gegen Einzelne zum Schutz aller, zum Schutz der Allgemeinheit. Aber übt diese Gewalt aus rechtmäßig. Nun, was das heißt für einen Polizisten, das kann uns Martin natürlich sehr viel genauer sagen. Er hat Erfahrungen gemacht. Und ich erinnere mich, dass Martin mal davon gesprochen hat, wie schwierig es für einen Polizisten ist, wenn er beispielsweise einer Meute junger Leute gegenübersteht, die den Polizisten anbrüllen, ihr Bullen, die Steine werfen, Pflastersteine werfen, die sie beleidigen, die sie angreifen, wie schnell ein Polizist da die Nerven verlieren kann und zurückschlägt, und zwar so, dass er eben seine eigene Wut auslebt und sich rächt an der Gewalt, die ihm widerfährt. Und es ist dann nicht mehr rechtmäßig. Also, man kann sich durchaus vorstellen, dass diese Mahnung des Täufers, übt eure Gewalt rechtmäßig aus, natürlich auch heute eine sehr reale Bedeutung hat. Und sie bedeutet auch für uns, für jeden von uns etwas. Keiner von uns ist Soldat. wenn wir andere demütigen. Wir können anderen die Ehre nehmen. Wir können andere verachten. Wir können andere ihre Würde als Mensch und als Gottesgeschöpf streitig machen. Man kann Gewalt ausüben durch Worte. Gut, und Frucht der Buße kann bedeuten, dass wir eben durch Worte keine Gewalt ausüben, sondern Konflikte, wo es sie gibt, entschärfen und andere würdigen mit dem, was wir sagen. Andere spüren lassen, dass wir ihnen ihre Ehre nicht streitig machen, dass wir sie schätzen in ihrer Würde als Gottes Geschöpf, als Gottes geliebtes Geschöpf, dass wir sie schätzen. Man kann mit Worten Gewalt ausüben, aber man kann ganz bewusst natürlich auch durch Worte Gewalt vermeiden. Und man kann insbesondere die Worte dazu beitragen, dass eine Gesprächsatmosphäre friedlich, harmonisch ist, gewaltmindernd ist und nicht gewaltsteigernd ist. Also, diese Aufforderung, lasst diese Frucht der Buße in euch wachsen, die darin besteht, dass ihr keine Gewalt ausübt, dort, wo ihr Gewalt ausüben könntet. Das ist eine Aufforderung, die jedem von uns gelten kann. Ob wir, was auch immer wir sind, von unserem Beruf her, wir alle können durch Worte so handeln, dass keine Gewalt entsteht und Gewalt, wo sie besteht, vermindert wird. Dann das andere Beispiel, die Zöllner, die Steuereinnehmer. Ich würde herauslesen aus dieser Aufforderung des Johannes, er soll ehrlich sein, der Zöllner, der Steuereinnehmer. Und das ist eine Aufforderung, die auch für jeden von uns natürlich eine Bedeutung hat, die jeden von uns gilt. Seid ehrlich. Ich will in dem Zusammenhang mal ein sehr persönliches Beispiel erzählen aus der unmittelbar zurückliegenden Zeit. Ich habe im Frühjahr, wie in jedem Jahr, meine Lohnsteuererklärung oder Einkommensteuererklärung abgegeben über online. Ich habe das Einkommen angegeben, die Rente, die Pension, die Rentenzahlung und so weiter mit den Spenden und so weiter. Und dann kam also die Erklärung, also die Bestätigung des Finanzamtes, mit einer ganz erfreulichen Lohnsteuerrückzahlung. Also ich war sehr erfreut darüber, dass diese Einkommensrückerstattung relativ hoch war. Gut, und ich habe jetzt gedacht, naja, wie kommen Sie denn dazu? Das will ich doch mal genauer sehen. Ich habe nachgeprüft und da habe ich dann entdeckt, Sie haben eine Spende doppelt gezählt. Und dadurch ist das zu versteuernde Einkommen von uns beiden, Helga und mir, natürlich geringer gewesen, als es hätte sein müssen, wenn sie die Spenden richtig berechnet hätten. Das war nun ja ein Fehler des Finanzamtes. Und ich habe jetzt überlegt, was mache ich da? Ich hätte natürlich sagen können, na gut, ich meine, die haben sich geirrt zu meinen Gunsten. Das will ich mal dankbar zur Kenntnis nehmen. Aber es gab einen inneren Drang, dem Finanzamt zu schreiben. Das habe ich dann getan. Ich habe das Finanzamt darauf hingewiesen, dass sie eine Spende doppelt gerechnet haben und dass das zu versteuernde Einkommen höher ist, als es ursprünglich berechnet war. Sie haben zurückgeschrieben, ja, Sie haben recht. Wir schicken Ihnen eine neue Steuererklärung und Sie müssen dann einen Teil der Lohnsteuerrückzahlung wieder an uns überweisen. Also es kam die Aufforderung, also einen bestimmten Teil der Lohnsteuererstattung zurückzuzahlen. Und ich gestehe, dass ich mit leicht zusammengebissenen Zähnen an das Finanzamt wieder überwiesen habe, was sie mir ursprünglich als Rückzahlung gestattet haben. Gut, das ist eine kurze Kommentierung zum Thema Ehrlichkeit. Ehrlichkeit. Dass wir ehrlich sind auch in solchen Dingen, auch das ist eine Frucht des Geistes Gottes. Der Geist Gottes drängt uns zur Ehrlichkeit, auch dort, wo unehrlich zu sein vielleicht ganz gut wäre, vielleicht zu einem Vorteil für uns wäre. Und dann das Dritte, die dritte Aufforderung, die Johannes an die Menschen richtet. Sie sollen dem, der keinen Mantel hat, ich spreche jetzt mal von Mantel, den Mantel teilen, den sie doppelt mitgenommen haben. Sie sollen also auf etwas verzichten, zum eigenen Wohl, zum Wohl der anderen. Auch das können wir natürlich auf unsere Situation übertragen. Auf etwas verzichten, auf ein Stück unseres Wohlstands verzichten, zum Wohl anderer. Das kann sehr viele praktische Formen annehmen. Und ich will mal eine praktische Form herausgreifen, die jetzt unmittelbar vor uns steht, nämlich Verzichten auf Energie. Das kommt alles auf uns zu jetzt im Winter. Wir werden aufgefordert zum Energiesparen, zum Wohle anderer, zum Wohle der Allgemeinheit. Wir werden also aufgefordert, politisch werden wir dazu aufgefordert, auf einen Teil unseres Wohlstandes zu verzichten, auf sehr schön gewärmte Wohnungen, auf das heiße Duschen und so weiter. Das sind Kleinigkeiten, aber das sind kleine Verzichte zum Wohle aller. Und es ist jetzt vielleicht etwas merkwürdig, wenn ich sage, auch diese Bereitschaft zum Verzichten, zum Wohle anderer, ist eine Frucht, die Gott wachsen lässt in uns. Die Einsicht, dass dieser Verzicht zum Wohle anderer notwendig ist, sinnvoll ist, das einzusehen, ohne dass man uns lange zu überreden muss, dies einzusehen, ist auch eine Frucht des Geistes Gottes, eine Frucht der Umkehr, eine Frucht des Lebens aus der Vergebung heraus. So, das sind jetzt einige Hinweise, einige Bemerkungen zu diesen Aufforderungen, die Johannes richtet an die Soldaten, an die Zöllner und an alle, die zu ihm gekommen sind. Ich will festhalten, was ich aus diesem dritten Kapitel herauslese, nämlich drei Punkte. Erstens, in diesem Kapitel ist ein Stolperstein, jedenfalls ich habe diesen Stolperstein so herausgelesen, nämlich der Kontrast zwischen der Person und dem, was diese Person sagt, oberflächlich gelesen. Ich gestehe, dass ich diesen Kontrast und diesen Stolperstein nur empfunden habe, weil ich zunächst mal oberflächlich dieses Kapitel gelesen habe. Aber wenn es vielen von uns wahrscheinlich so geht, dass wir über bestimmte Aussagen in einem biblischen Text stolpern, sollten wir uns merken, solche Stolpersteine regen an zum genaueren Lesen. Zum genaueren Lesen des Zusammenhangs, damit wir verstehen, was uns ein Text sagen will. Also Stolpersteine in der Bibel sollen uns anregen zum genauen Lesen. Und nicht dazu, dass wir etwas übergehen und sagen, naja, das verstehe ich nicht, das geht mich nichts an. Nein, zum genauen Lesen. Ein zweiter Punkt. Der Geist Gottes lässt gute Früchte in uns und durch uns wachsen. Und zu diesen guten Früchten gehört auch, dass unser Wille wächst, das zu tun, was Gott getan haben will in sehr konkreten Situationen. Und was Gott getan haben will, ist vor allem am Weinstock zu bleiben. Ich nehme dieses Bild wieder auf aus dem Neuen Testament. Früchte sollen wachsen und können wachsen dadurch, dass wir am Weinstock bleiben, dass wir verbunden sind mit Jesus, dass wir diese Verbindung pflegen, dadurch, dass wir sein Wort lesen, auf uns wirken lassen, dass wir die Gemeinschaft suchen, die Gemeinschaft der Glaubenden, dass wir uns anregen lassen, dass wir regelmäßig eben auch die Gemeinschaft suchen. Gottes Geist lässt gute Früchte wachsen, wenn wir am Weinstock bleiben, wenn wir an ihm bleiben. Und ein dritter Punkt, die Früchte, die Gott wachsen lassen will durch seinen Heiligen Geist, werden in unserer alltäglichen Lebenssituation sichtbar. Sie können auch sichtbar werden dadurch, dass wir aus unserer alltäglichen Lebenssituation hinaustreten, dass wir etwas ganz anderes tun, unseren Beruf möglicherweise wechseln, eine völlig andere Situation wählen. Das kann sein, es kann radikale Aufforderungen geben. Aber diese Früchte in der Form einer der Befolgung einer radikalen Aufforderung, die werden überhaupt nur möglich sein, wenn wir auch in alltäglichen Lebenssituationen die Früchte des Geistes Gottes wachsen lassen. Früchte, die darin bestehen, dass wir Worte wählen, die einem anderen helfen, die einem anderen signalisieren, ich schätze dich, ich nehme dich ernst, ich respektiere dich, ich liebe dich. Früchte, die darin bestehen, dass wir in unserem Gespräch konstruktiv sind, aufbauen, dass wir auf andere hören, dass wir verstehen, zu verstehen, verstehen suchen, was andere uns sagen wollen, dass wir auch Widersprüche gelten lassen. Auch das sind Früchte des Geistes Gottes, dass wir in einem Gespräch konstruktiv sind, liebevoll sind, so dass ein anderer merkt, er ist geschätzt, er ist respektiert. Früchte des Geistes bestehen darin, dass wir sparsam sind, dass wir auch bereit sind zu verzichten auf Teile unseres Wohlstandes, unserer Gemütlichkeit, unserer Bequemlichkeit, wo es notwendig ist. Früchte des Geistes Gottes bestehen darin, dass wir ehrlich sind in allen Dingen, bei der Steuererklärung und in allen anderen Dingen, bei Versicherungsgeschichten und so weiter, dass wir ehrlich sind. Auch dann, gerade dann, wenn Unehrlichkeit zu einem kleinen eigenen Vorteil führen würde. Also, Texte der Bibel können Stolpersteine sein, die regen uns an zum genauen Lesen. Gott lässt gute Früchte in uns wachsen, wenn wir bei ihm bleiben. Und es sind Früchte, die der Heilige Geist in uns und durch uns wachsen lässt, in sehr alltäglichen